Ja, ich wollte heute über das Thema Gnade reden. Und ja, ich bin da drauf gekommen. Es gab ja letztes Jahr das Reformationsjahr vom Luther. Und da gab es ja so richtig tolle Geldscheine. Die habe ich hier mal mitgebracht. Und zwar mit 0 Euro. Und drauf stand, Gottes Gnade gibt es umsonst. Und die fand ich irgendwie toll. Und das hat mich dann auch zu dieser Predigt inspiriert, zum Thema Gnade. Ja, im Sprachgebrauch bedeutet das, ja, jemandem gnädig zu sein, dass man jemandem seine Schuld erlässt und sein angestammtes Recht nicht durchsetzt. Liebe, Gnade und Vergebung gehen Hand in Hand und ohne die Liebe kann ich keine Gnade weitergeben oder erfahren und ohne Gnade nicht vergeben. Also die Gnade ist ein Wesenszug Gottes. Sie zieht sich durch die ganze Bibel und Gott zeigt durch diese Eigenschaft seine große Liebe zu uns. Da heißt es in 2. Mose 33, Vers 19, und Jahwe sprach, ich werde alle meine Güte vor deinem Angesicht vorübergehen lassen und werde den Namen Jahwes vor dir ausrufen. Und ich werde begnadigen, wen ich begnadigen werde, und werde mich erbarmen, wessen mich erbarmen werde. In Nehemia 9, Vers 17 heißt es dann, und sie weigerten sich zu gehorchen und gedachten nicht deiner Wunder, welche du an ihnen getan hattest. Sie verhärteten ihren Nacken und setzten sich in ihrer Widerspenstigkeit ein Haupt, um zu ihrer Knechtschaft zurückzukehren. Du aber bist ein Gott der Vergebung, gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Güte, und du verließest sie nicht. Ja, am Volk Israel zeigt Gott im Alten Testament seine Gnade. Er zieht dem Volk voran und führt es durch Mose aus Ägypten bis in das verheißene Land. Auch da das Volk Israel sich in seiner sündigen Natur immer wieder gegen Gott stellte, zeigte er sich doch immer voller Liebe, Gnade und Erbarmen. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, da wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und schon gleich nach dem Sündenfall durch Adam fasste Gott den Entschluss, den Menschen durch Jesus wieder mit Gott zu versöhnen. Gnade ist ein Geschenk Gottes an uns, das wir nicht verdient haben und uns auch nicht verdienen können. In unserer Welt ist alles auf Leistung, Bezahlung, Gegenleistung und auf unsere Fähigkeiten ausgelegt, wie auch der Walter schon heute erzählt hat. Ja, hier bemisst sich unser Wert nach dem, was wir tun und wie wir in der Gesellschaft anerkannt sind. Hier zeigt sich unser Stolz auf uns selbst und mit diesem Stolz können wir allerdings vor Gott nicht bestehen. Durch unsere Sünden sind wir von ihm getrennt und wir sind nicht fähig, ohne die Gnade Gottes in seine Gegenwart zu treten. Mein zweiter Punkt ist, die Sünde und der Gnadenweg Gottes zur Vergebung. Ja, durch die Rebellion Adams gegenüber Gott sind wir alle zu Sünder geworden. Und als Sünder können wir vor Gott nicht bestehen. Sie trennt uns von ihm und sie ist durch Satan zum Herrscher dieser Welt geworden. Wir leben also in einer Welt, in der die Sünde und die Trennung von Gott zum Normalzustand geworden ist. Und die Folge ist der Tod. Das heißt in Römer 6, Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Gott hatte in seiner Liebe zu uns Menschen aber schon eine Lösung parat. Gott wurde Mensch und starb für die Sünden der gesamten Menschheit am Kreuz. In Römer 5, Vers 15 und 16 heißt es, doch die Begnadigung ist nicht einfach ein Gegenstück für die Übertretung, denn wenn die Übertretung des einen allen anderen zum Tod brachte, so wird das durch die Gnade Gottes mehr als aufgewogen. Denn viele werden durch die Gnade eines einzigen Menschen, nämlich durch Jesus Christus, überreich beschenkt. dieses Gnadengeschenk ist nicht vergleichbar mit dem, was durch den einen Sünder verursacht wurde, durch Adam. Denn das Urteil Gottes, das der Übertretung des einen folgte, führt zur Verdammnis. Aber die Gnade, die auf zahllose Verfehlungen folgte, führt zum Freispruch. Damit gab Gott uns das größtmögliche Geschenk. Er tritt in Beziehung mit uns Sündern und macht uns zu seinen Kindern. Er befreit uns und schenkt uns das Leben. Und die Betonung liegt hier auf schenkt. Wir können uns die Gnade nicht verdienen. Sie ist ein Geschenk, das wir annehmen müssen. In Epheser 2, Vers 8 heißt es, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Ein weiterer Punkt ist, dass wir seine Gnade auch wirklich annehmen und nicht vergeblich empfangen. Was bedeutet das? Da heißt es in 2. Kolosser 6, Vers 1 bis 2, als Mitarbeiter Gottes ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen zu haben, denn er sagt, ich habe dich rechtzeitig erhört am Tag der Rettung und habe dir geholfen. Gebt Acht, jetzt ist die richtige Zeit, jetzt ist der Tag der Rettung. Und um dies zu erklären, möchte ich auf ein Gleichnis von Jesus zurückgreifen, das er erzählt hat. In Matthäus 8, Vers 23 bis 34 steht es, darum ist das Himmelreich gleich einem Könige, der mit seinen Knechten rechnen wollte. Und als er anfing zu rechnen, ward einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr ihn und sein Weib und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu bezahlen. Da warf der Knecht sich vor ihm nieder und sprach, Herr, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr dieses Knechtes und gab ihn frei und erließ ihm alle seine Schuld. Als aber dieser Knecht hinausging, fand er einen Mitknecht, der war ihm 100 Denare schuldig. Den ergriff er, würgte ihn und sprach, bezahle, was du schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht nieder, bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, so will ich dir alles bezahlen. Er aber wollte nicht. Ja, sondern er ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest denn du nicht auch über dich, über deine Mitknecht erbarmen, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Der Knecht hatte so viele Schulden, die er nicht mehr bezahlen konnte. Für ihn war es unmöglich, und Gott zeigte ihm seine Gnade und er ließ ihm alle seine Schulden und machte ihn frei. Er erfuhr die Gnade Gottes, aber er ließ sie nicht in sein Herz. Die Gnade Jesus zeigte in ihm keine Wirkung. Sein Herz veränderte sich nicht, und da er zwar die Hilfe des Herrn annahm, aber nicht zuließ, dass diese auch sein Innerstes verändern möchte und ihn wirklich frei machen möchte. Dies zeigt sich dann in seiner Reaktion an seinem Mitknecht gegenüber, dem er hartherzig begegnet. Er hatte die Gnade Gottes erlebt, aber nicht in seinem Herzen angenommen. Für ihn war die Gnade somit vergeblich. Deswegen warnt Gott auch davor, die Gnade nicht vergeblich zu empfangen, sondern ihn auch wirklich in dein Herz zu lassen und ihn anzunehmen. In Hebräer 3, Vers 7 heißt es, darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Alle denen aber, die ihn aufnahmen, gab er Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte noch ein weiteres Gleichnis bringen. Er sprach aber: Ein Mensch hatte zwei Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein ganzes Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber zu sich kam, sprach er: Wie viele Tagelöhne meines Vaters haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater sprach aber zu ihm. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein ältester Sohn aber war auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er die Musik und Reigen, und er rief einen der Diener herbei und erkundigte sich, was das sei. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir, und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Habe mit Huren durchgebracht hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was meines, ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ja, das Gleichnis vom verlorenen Sohn beschreibt das Verhältnis zwischen Gott und uns Menschen. Der Mensch, der zwei Söhne hat, steht vor Gott, den Schöpfer. Die beiden Söhne sind ein Bild für uns Menschen. Der eine Sohn ist Arbeiter in seinem Weinberg, also in dem Weinberg seines Vaters, und er hat eine Beziehung zu ihm und verrichtet seine Arbeit, die ihm sein Vater aufgetragen hat. Der zweite Sohn verlässt seinen Vater. Er geht seinen eigenen Weg, den er für gut hält. Er verlässt sich auf sich selbst, und da er sich von seinem Vater entfernt hat, bekommt die Welt immer mehr Macht über ihn. So geht es uns, wenn wir uns von Gott entfernen und uns unser eigenes Leben nach unseren Plänen leben. Wir werden in die Welt hineingezogen und von ihr vereinnahmt. Das mag anfangs schön sein, hat aber seine Konsequenzen. Denn Sünde wird zur Gewohnheit, und aber da Gott uns liebt, erinnert er uns, dass wir seine Kinder sind. Hier im Gleichnis schickt er eine Hungersnot, die dazu führt, dass der Sohn sich wieder an die Liebe seines Vaters erinnert. Er kehrt zu seinem Vater um und wird von diesem freudig aufgenommen. Jakobus 4, Vers 6 heißt es: Er gibt aber größere Gnade, deshalb spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Der Sohn lernt nicht mehr auf seine eigene Leistung zu bauen, die ihm ja nichts gebracht hat, sondern er kehrt um. Alle unsere Fähigkeiten und Anstrengungen, vor Gott gerecht zu werden, führen nur dazu, dass wir frustriert scheitern. Wir können durch unser eigenes Zutun nicht gerecht werden und uns aus unserem eigenen Antrieb heraus auch nicht gerecht leben. Da heißt es in 1. Petrus 1, Vers 13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird, bei der Offenbarung Jesu Christi. Wer sich also ausschließlich auf die Gnade Gottes verlässt, beweist damit Vernunft und Nüchternheit. Wir können nur auf einem ebenen, festen Untergrund gerade stehen. Und diese Basis ist die Gnade Gottes. Sie ist unsere Grundlage, sie ist beständig und jeden Tag neu. Und bei allem, was wir unternehmen, sollten wir also mit der Gnade Gottes rechnen, sie mit einbeziehen und nicht mehr ständig allein nach unserem Verstand und unserem Willen handeln, sondern fragen, was hat Gott mit mir vor, was hat Gott mit euch vor? Lassen wir uns den Weg, den er für uns bereithält, zeigen. Beziehen wir seine Gnade nicht in unser Leben mit ein, handeln wir nach unseren eigenen Vorstellungen und schließen Gott damit aus. Es gibt Menschen, die von vornherein passiv und resignativ sind. Also sie hoffen nicht auf die Gnade, sie hören auf die Stimme, die ihnen sagt, es hat ja doch keinen Zweck mit mir, es hat ja doch keinen Zweck, mir hilft keiner. Sie lassen die Gnade beiseite und lassen sich so durch die Sünde beherrschen. Weitere Personen planen ihren Lebensweg und ihre Handlungen, in dem Gott auch seinen Platz hat. Sie denken durchaus auch an die Hilfe Gottes, die er uns in Gestalt seiner Gnade gibt. Aber dennoch sind sie im Hinblick auf die Realisierung in voller Angst und die Gnade kann sich nicht durchsetzen, da für sie Jesus nicht den höchsten Stellenwert hat. Sie sind ihr eigener Herr. Die dritte Gruppe sind Personen, die in ihrem Leben der Gnade Raum geben, den Willen Gottes mit einbeziehen und seine Werke tun wollen, dies aber aus ihrer eigenen Kraft heraus tun. Sie strengen sich an, seinen Willen zu tun und sperren die Gnade aus, weil sie die Werke aus eigener Kraft machen. In 2. Korinther 12, Vers 7 bis 9 heißt es, ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Damit ich mir darauf aber nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn ins Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagte zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich sogar stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus in mir wirkt. Paulus erlebte Verfolgung, wurde gesteinigt und landete im Gefängnis. Er erlebte, dass er sich nicht auf sich selbst verlassen konnte, sondern nur auf die Gnade Gottes. Gott führte ihn in Situationen und auch durch sie hindurch. Er verließ sich nur auf die Gnade Gottes und nicht auf seine eigene Hilfe oder Stärke. Wir müssen nicht unbedingt immer in brenzlige Situationen geraten, um seine Gnade zu erleben. Entscheidend ist aber die Einstellung unseres Herzens, die ausdrückt, dass wir uns wirklich von Gott abhängig machen und nicht auf unsere eigene Sicherheit zählen. Aber ganz drumherum werden wir nicht kommen, denn schon Jesus sagte, so wie sie mich verfolgten, werden sie auch euch verfolgen um meines Namens willen. In Römer 5, Vers 2 bis 5 heißt es, durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Aber nicht nur das, wir sind auch stolz auf die Betrügungen, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, wenn wir Gegenwind erfahren. Denn wenn wir lernen, stehen zu bleiben und uns auf seine Gnade zu verlassen und ihm vertrauen, denn dann wird unser Glaube wachsen und wir werden auch erfahren und erleben, wie sich Gott zu uns und seinen Kindern stellt. Mit ihm werden wir über Mauern springen. Dies geht aber auch nur, wenn Mauern da sind. Daher sollten wir keine Angst vor den Hindernissen, die zweifelsohne kommen werden, haben, sondern uns im Glauben auf sein Wort stützen. Seine Gnade ist jeden Tag neu und wir sollten zu jeder Zeit seine Gnade annehmen und aus ihr heraus leben. Paulus sagt in Galater: Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Leben wir aus seiner Gnade heraus. Wir dürfen Fehler machen, denn wir sind menschlich. Und wenn wir den Weg Gottes laufen, den Wettlauf bestreiten, bleibt es nicht aus, dass wir mal fallen oder mal falsch abbiegen. Aber dafür ist Jesus gnädig und er ist ja für unsere Verfehlungen gestorben, sodass wir getrost uns auf ihn verlassen können und seine Gnade in allen Situationen annehmen können. Er lebt in uns und zeigt uns den Weg. Hören wir also hin, was er zu uns zu sagen hat und beziehen ihn in unseren Alltag mit ein. So werden wir seine Gnade erleben und er führt uns in die Freiheit. Zusammenfassend kann ich sagen, in Jesus haben wir die vollkommene Gnade Gottes erfahren. Er ist der einzige Weg zu Gott, zu unserem Vater. Vertrauen wir nicht auf unsere Leistungen, sondern nehmen sein Geschenk für uns an. Lassen wir seine Gnade auch wirklich in unser Herz und empfangen sie nicht vergeblich. Lasst uns nicht unsere eigenen Pläne verfolgen und lassen wir uns an seiner Gnade genügen. Hören wir auf das, was er zu uns redet und lassen ihn dadurch unser Herz verändern. Zum Abschluss noch, im Psalm 107, Vers 1 heißt es: Danke dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. Amen. Ich habe noch ein kleines Geschenk.